Hallo, ich heiße Adam Kirbers und das ist mein Podcast Erotische Geschichten. Ernst Plumer war nachdenklich gewesen. Nach der Erfahrung mit Anita, nach der ersten sexuellen Erfahrung, die er erlebt hat, waren seine Gefühle gemischt. Er hatte sich selbstverständlich mehr erwartet. So wurde es aufgebauscht. Das ist, wofür sehr viele in seiner Generation, in seiner Jugend auch gelebt hatten. Ist das die essentielle Erfahrung jedes Mannes, jedes einzelnen Menschen proklamiert hatten. Sexualität, das erste Mal Sex, was gibt es schöner? Doch für Ernst war das Zusammensein mit Anita, mit seiner dann neu verheirateten Frau, etwas Distanziertes, etwas, was schwer zu verstehen ist. Er hat sich mehr erwartet, mehr in dem Sinne, dass es eine emotionale Verbindung gibt, dass etwas gibt, das jenseits des Körpers ist, dass man miteinander verbunden ist. Doch mehr und mehr ist er und war er dann zu dem Schluss gekommen, dass so etwas nichts anderes als Sentimentalitäten sind, etwas Schwaches sind, eine Gefühlsdusselerei, dass sich einige Leute, wenn sie Zeit haben, vorstellen, was wäre, wenn doch in der Realität so gar nicht mal stattfinden. Er hat es alles abgetan, denn Anita, seine dann neue verheiratete Frau, hatte sich ja auch nichts dabei gedacht, als ob es selbstverständlich wäre, als ob das Leben mehr bestünde als Sexualität, als ob es so eine Gefühlsverbindung, so eine Verdichtung von Emotionen oder was man sich darunter vorstellt, ohnehin nicht gäbe, so wie der Valentinstag, dieser Feiertag der Liebe, den der Verkauf, der Kommerz und die ganzen Unternehmer erfunden hatten, um Produkte zu verkaufen. Vielleicht war das ja das auch mit Sexualität und der eng guten Beziehung, dieser emotionalen Beziehung. Vielleicht war das auch nur alles nichts anderes als erfunden. Etwas, was man so nie wirklich fassen kann. Ernst Plumer hatte eine Aufgabe. Sein Großvater Josef Plumer hat ihn über Jahre aufgebaut, ihn zum Nachfolger bestimmt. Denn für Josef Plumer war es selbstverständlich und auch wichtig, dass sein Chef immer an der Spitze seiner Firma ist, dass er den Überblick bewahrt und dass man, wenn man etwas gut gemacht haben will, es selber machen will. Für Ernst Plumer war die Anekdote mit seiner Frau die Hochzeitsnacht vergessen. Es war hinter ihm. Denn mehr und mehr wusste er, dass er sich auf etwas sehr Wichtiges vorbereiten musste. Die Firma seines Großvaters brauchte einen Chef. Die Mitarbeiter, deren täglich Brot, deren Leben, deren Familien, deren Auskommen von einer fähigen Führung abhingen, brauchten ihn. Er entdeckte diese neue Rolle als Chef für sich, diese Verantwortung, für die er gemacht sei. Und diese Gedanken halfen ihm dann über diese anfängliche Enttäuschung hinwegzukommen. Es ist mehr, das Leben ist mehr als nur körperliche Freuden. Das Leben ist mehr, als man sich nur eine wenige Stunden und Minuten an irgendwelche Gefühlsduslereien wegwirft. Man muss danach streben, nach etwas, was jenseits irgendwelcher Schwächen und Gefühle ist. Ernst Plumer hatte am Anfang Angst. Angst, in die Fußstapfen eines ganz Großen zu treten. Sein Großvater war innerhalb der des Pluma-Konzernes. Zwar nicht unbedingt beliebt, aber nichtsdestotrotz, er war respektiert. Jeder wusste, dass Josef Pluma der geborene Chef war. Ein Chef, der muss nicht gemocht werden. Ein Chef, der ist nicht jedermanns Freund, sondern er ist derjenige, der auch harte Entscheidungen treffen kann, der das Notwendige machen kann und am Ende den Unternehmen und auch das Leben und auch die Zukunft und das finanzielle Auskommen seiner Mitarbeiter garantieren kann. Es geht nicht darum, nur um Chef zu spielen. Es geht darum, um Ergebnisse zu bringen, um im Leben auch für andere da zu sein, Verantwortung zu übernehmen. Verantwortung, die über einen selbst hinausgeht. Und das bedarf Größe, das bedarf Weitsicht und das bedarf auch Umsicht. Und Ernst Pluma hatte das schon sehr früh verstanden. Er hatte schon verstanden, dass er vielleicht seine persönlichen Reize und seine persönlichen Neigungen und Wünsche hintanstellen muss, dass es weit Wichtigeres in seinem Leben gibt und gab. Und so hat er sich dann schlussendlich in die Firma eingelebt. Mit einigen anfänglichen Schwierigkeiten. Die Mitarbeiter, die mit seinem Großvater aufgewachsen sind, die alte Schule waren, die wollten sich nichts von einem neuen Bengel sagen lassen. Von jemandem, der noch grün hinter den Ohren ist. Und es war auch für Ernst schwierig, zunächst mit den Menschen alles umzugehen. Denn er war der Jüngere. Und er, so fühlte er sich, hatte nur aus einem einzigen Grund seinen Posten bekommen, seine Stellung, weil er sie geerbt hat, weil er eben mit dem Chef verwandt ist. Das war der einzige Grund. Und das führte dann auch zu gewissen Minderwertigkeitsgefühlen, dass man so im Grunde nicht für die Arbeit geschaffen sei, dass man vielleicht gar nicht mal in den Fußstapfen des Großvaters treten kann. Dass es Zufall ist, dass man dort ist, wo man ist. Und das sind alles Schwierigkeiten, die Ernst geplagt haben und durch die er sich kämpfen musste. Er musste sie gegen sich selbst kämpfen, diese innere Barriere bezwingen. Und es gelang ihm. Es war schwierig. Es waren Tage der Verzweiflung. Doch am Ende war es ihm gelungen. Er hatte es gemeistert. Er hätte es am Anfang nicht für möglich gehalten, dass er darüber hinaus gehen kann, jenseits dieser ganzen Beschränkungen. Und es war aber möglich gewesen. Und er konnte sich auch in das Unternehmen einleben, jeden Einzelnen von sich selbst überzeugen, dass er der Richtige sei, dass er den Pluma-Konzern in das nächste Jahrtausend führen kann. Dass er es schaffen kann, die Basis für zukünftige Generationen zu sein, die dann an dem Unternehmen eine Zukunft finden, sich nähern können. Eine Familie gründen, die mit einer Stütze durchs Leben gehen. Sehr viele Erwartungen waren an ihn gestellt. Denn er war derjenige, der schlussendlich alle Entscheidungen innehatte, auf den man blickte, wenn man eigene Sorgen und eigene Wünsche hatte, wenn man als Mitarbeiter eine Zukunft aufbauen wollte. Doch in all dieser Zeit, in denen er geschafft hatte, in denen Ernst es geschafft hatte, die Mitarbeiter seines Großvaters von seiner eigenen Begabung zu überzeugen. In all dieser Zeit hat er auf eines vergessen, auf seine eigene Wohl, auf dieses Gefühl der Verbundenheit, dass er davor alles abgetan hatte, dass man so niemals fand, der Sex mit Anita, Er war immer noch der gleiche. Es war immer noch so eine kühle Distanz, als ob es ihm so keine Befriedigung gäbe. Anita selbst schien eines dieser Frauen zu sein, die sich damit abgefunden hatten. Sexualität und Sex war irgendwie so eine Art Pflichtübung gewesen. Man macht es hin und wieder, fühlt man auch eine Erfüllung. Doch danach geht alles wieder seiner Wette, seiner weiten Wege. Hatte sich Ernst zu sehr auf das fixiert? War er besessen davon, sich irgendwie oder irgendwo mit dem Körper so verbunden zu fühlen mit jemandem, dass man aus sich hinaus treten kann? Mehr und mehr fühlte er so eine Abgestumpftheit, die ihm auch das Gefühl gab, als ob er in seinem Leben etwas vermissen würde, als ob er so eine Leere verspüren würde, als ob sein Körper nicht irgendwie sich von den Gegenständen um ihn herum, von den Objekten um ihn herum, nicht wirklich unterscheiden würde, als ob er ein Teil dieser ganzen Materie wäre, als ob am Ende, so wie er es auch gelernt hat, alles nur der strengen Mathematik unterfallen würde, als ob er nur ein Objekt, eine Zahl unter vielen Objekten sei, etwas, was man vernachlässigen kann, etwas, was so keine Bedeutung hat. Nichts kann durch den Körper empfunden werden. Und manchmal denkt er sich auch Ernst, dass es zwischen seinem Körper und seinem Kopf keine Verbindung gab, zwischen den Gedanken, dass, wenn man es wirklich so auslegen will, dass alles nur in einem Kopf vorspielt, dass alles nur Illusionen sind, Fantasien, Liebe und mit jemandem zusammen zu sein, dass der Körper, mit dem er die Welt fühlt, in der Welt steht, irgendwie unbedeutend ist, so keine wirkliche Aussagekraft über ihn hat. Vielleicht ist es nicht mal der Körper, der für ihn gedacht worden ist. Und er spürt auch so ein Verlangen nach Nähe, so ein Verlangen nach Sexualität. Und Nähe war für ihn nichts anderes als Sexualität. Das war es, wo man jenseits von nur Reden geht, jenseits von nur Sorgen, von gesellschaftlichen Sorgen. Wie wird man wahrgenommen? Auf welche Bälle geht man? Mit wem ist man nun befreundet? Mit wem darf man sich in der Gesellschaft sehen? Das waren alles Fragen, die Anita besorgten, die sie schlaflos machten. Und in diese Gesellschaftsrolle Anita auch aufging. Und für Ernst war es, dadurch, dass es für sie wichtig war, auch wichtig geworden, diese Welt da draußen. Aber doch war es auch so, dass von dieser Welt da draußen, in die er stand, im Unternehmen, in seines Großvaters Unternehmen und in seinem privaten Leben, dass es da so etwas wie ein Inneres gab, ein Innenleben, das nie so wirklich ausgebildet war, dass er sich sehnte nach Wärme, nach mit jemandem zusammen zu sein, auch wenn er es als Schwäche und Gefühlsduselei abtrat. Nach langem Überlegen und nach langem Entschluss, dass der Mensch generell danach sich sehen würde, nach Sexualität sehen würde, dass es etwas ganz Normales sei, dass man als Mensch Sex im Kopf hätte und dass man nach sexueller Erfüllung streben würde, dass das Leben zu kurz sei, um abgestumpft zu leben, um trist dahin zu leben, entschloss er sich auch, sich umzusehen dahin, dass Anita, seine Frau, ihm irgendwie zu wenig wurde. Es war schwierig für ihn, zu dem Entschluss zu kommen, dass man sich umsehen darf, dass man mit anderen Frauen auch verkehren darf, denn nicht per se war es, weil er Angst hatte, seiner Frau Anita irgendwie weh zu tun, weil er Angst oder es als nicht angebracht sah, seine Frau irgendwie vor den Kopf zu stoßen, sondern es war eher, dass er in seiner gesellschaftlichen Position darum fürchtete, dass er in den Augen der Gesellschaft und anderer Männer als gering geschätzt worden wäre, dass er ein Schützenjäger oder als Schützenjäger wahrgenommen werden würde und als Unternehmer und als Mann, der Handschlagqualität, dessen Wort Handschlagqualität jedem verspricht, musste er doch Zuversicht und Vertrauen erwecken. Und kann man Vertrauen erwecken, wenn man als Schützenjäger bekannt ist, wenn man so leichtfertig eine glückliche Ehe oder die zumindest von außen hin als glücklich wahrgenommen wird, dass man so eine Ehe einfach so riskiert, zerstört, aus Jux und Tollerei etwas, was aufgebaut worden ist, zerstört. Was würden andere von einem denken? Würde er dann nicht das Vertrauen anderer Geschäftspartner verlieren? Würde er dann nicht auch den Glauben in seine Firma verlieren? Denn jeder würde sich dann denken oder hätte die Befürchtung, dass wenn es dann zu einer Scheidung käme, es dann zu einem ekelhaften Rosenkrieg käme. Und was wäre dann die Zukunft der Firma? Wo läge dann die Zukunft der Firma und was könnte man dann machen? Viele Investoren würden sich vielleicht von ihm abwenden und dergleichen. Und diese Fragen plagten Ernst. Diese Fragen waren irgendwie auch ein Hemmnis für ihn, damit weiterzumachen oder den Gedanken weiter zu verfolgen, dass er seine Sexualität ausleben solle. Dass er mehr suchen solle als nur mit einer Frau. Dass das Leben zu kurz sei. Und mehr war er im inneren Konflikt mit der Notwendigkeit für die Firma, eine Führungsrolle zu sein, Verantwortung zu übernehmen, so wie sein Großvater zu leben. Sein Großvater, der Zeit seines Lebens und die Mehrheit seines Lebens in Askese gelebt hat, der wenig Frauengeschichten vorzuweisen hat und dadurch von jedermann als sehr religiös empfunden wurde und von seinen Freunden hinter seinem Rücken sogar auch der Mönch genannt worden ist, weil er eben keine Frauengeschichten hatte. Sein Großvater, Ernsts Großvater, legte die hatte sehr hoch. Er konnte sich scheinbar auch aus welchen Gründen auch immer von seinem körperlichen Verlangen distanzieren. War nicht notwendig für Sex. Hatte nicht das Bedürfnis, mit jemandem zusammen zu sein, mit jemandem verbunden zu sein, sich selbst durch den eigenen Körper zu spüren. Diese Gedanken, diese Fantasien mit jemandem zusammen durchzuleben. Doch für Ernst war dieser Zwang zu groß. Er hatte, was sich dann auch veränderte, wo sich auch seine Einstellung danach veränderte, war, als er mehr und mehr erfuhr, dass sogar Geschäftspartner, mit denen er schon Jahre Geschäfte hat, unterhielt, auch heimlich Geliebte hatten, die so viel Diskretion hatten, dass man es vor der Öffentlichkeit verstecken konnte. Denn was war jemand, der töricht war? Wer war jemand, der töricht war? Töricht war man nur, wenn man das Bestehende zerstören wolle. Wenn man die Ehe, wenn man das Zusammensein mit jemand anderem gar nicht wertschätzt und dir nichts für eine dahergelaufene Frau sich entscheiden würde. Das war töricht. Am Bestehenden zu rütteln, das Bestehende zu zerstören. Also ging es nach Ernst irgendwie. Man kann seinen Frieden damit machen. Man kann andere Optionen und Alternativen suchen. Man kann nur seine Gedanken davon entkoppeln und nur Sex suchen mit anderen Frauen. Und so geschah es auch. Ernst suchte nach anderen Sexpartnerinnen. Und dann eines Tages bot sich ihm die Gelegenheit. Im Unternehmen fing eine neue Frau an zu arbeiten. Desiree, sie war die neue Sekretärin. Sie war bildhübsch, wunderschön, ein wunderbares Lächeln. Und die Augen und das Gesicht, mit der sie einen ansah, fesselte einen. Es umschlang einen. Wenn sie einen anblickte und mit einem sprach, wollte man, dass man das Zentrum ihrer Welt ist. Wollte man, dass sie einen beachtet. Desiree, als sie in das Unternehmen kam, wurde von jedem Mann beobachtet. Eine wunderschöne Frau, die so viel Anmut hat und die in ihrer Bewegung so viel Grazie hat, mit so viel Leichtigkeit durch die Welt ging, die mit so viel Schwung, mit so viel Elan, aber auch mit so viel Ruhe und auch die etwas Zerbrechliches hatte, an sich etwas Zerbrechliches hatte, dass man sie bewahren müsste, dass man sie vor der Welt beschützen müsste. Diese Frau, die sich so und so stellten sich sehr viele Männer das vor, die sich alleine nicht durch die Welt durchschlagen können. Diese wunderschöne, aber schwächliche Frau, denn so eine Schönheit, so eine wunderbare, zierliche Person musste notwendigerweise eine Schwäche haben. Und für viele Männer war es klar, dass die Schwäche die wäre, dass sie sich nicht durchsetzen könne, dass es in der Welt Raubtiere gäbe und das von den Männern, die um sie herumschlichen wie Raubtiere. Vielleicht wollte man sie vor sich selber bewahren. Doch nichtsdestotrotz, für viele Männer war es klar, dass Desiree so alleine es nicht machen könnte, dass sie einen Beschützer bedürfte. Und so dachte auch Ernst zunächst. Sie fiel ihm sofort auf, sie umschlang ihn. Und er hatte eine Anziehungskraft in sie. Er stellte sich das vor, wie es wohl wäre, mit ihr zusammen zu sein, den Sex auszugenießen, dass sie auszuziehen, mit ihr eng umschlungen zu sein, auf ihr zu legen, dieses schöne Gesicht dann ihn verzehren zu lassen, ihre Stimme ihn stöhnen verzehren zu lassen, ihr Stöhnen in den Ohren zu hören, es dröhnen zu lassen und von den Ohren bis ins Herz zu gehen, bis in diese Stöhnen durch den ganzen Körper geht, bis man der Meinung ist, dass sie nur einem allein gehört, dass das Stöhnen, dass das Zusammensein nur für ihn ist, dass ihre Augen, ihre Schönheit, ihr Lächeln nur für einen ist, dass man nur für sie das Zentrum der Welt ist, dass sie einen begehrt, dass sie feucht ist, auch nur beim Gedanken mit ihm zu sein, dass sie an nichts anderes denkt, dass sie ihn bewundert, dass sie mit ihm zusammen sein will und dass sie auch dankbar ist, dankbar mit ihm zusammen zu sein, dankbar für ihn, dass er sie beschützen kann, dankbar dafür, dass sie alleine sich nicht durch die Welt schlagen kann, dass sie hilfebedürftig ist, dass sie jemand ist, die einen starken Mann bedarf. Ein Mann, der ihr sagt, was sie machen soll. Denn ansonsten wäre sie doch verloren. Ansonsten wüsste sie nicht, was sie machen sollte. Und was sie mit sich selber machen sollte. Ernst stellte sich Desiree vor als eine bodenständige, wunderschöne Frau, die vielleicht noch nicht begriffen hätte, dass sie wunderschön ist, dass sie etwas Besonderes ist, dass wenn man sie sieht, einem ein Sonnenschein im Herzen reflektiert. reflektiert wird, im Gemüt reflektiert wird, dass das die Anziehungskraft ist, dass das dieses Knistern auslöst, dieses Knistern, dass ihr wunderschönes Gesicht umschmeichelt, es leicht zum Leuchten bringt, es attraktiv macht und ihre Lippen dann magnetisch werden und man das Gefühl hat, diesen Lippen sich magnetisch zu nähern, ihr durchs Haar zu fahren, ihr in die Augen zu sehen, sich selbst darin zu sehen und zu hoffen, dass in ihren Gedanken man der Einzige ist, der mit dem sie zusammen sind, ihr Haar dann hinter ihre Ohren zu streichen, dort festzuhalten, sodass ihr Gesicht frei ist, sodass es entblößt ist, nur für einen da ist und man sie in ihrer Vollkommenheit betrachtet, sie und nur sie allein, dass man sie von jedem Winkel beobachtet, dass man diese Schönheit aufnimmt, diese Haut, diese Falten, diese Lachfalten, diese Stirn, diese Nase, diesen Moment, den Moment, in dem ihr Gesichtsausdruck eine Erektion verrät, ein Knistern verrät, in dem auch sie mit einem zusammen sein will, in dem auch sie dem Gegenüber erlegen ist, mit ihm zusammen sein will, mit diesem Mann zusammen sein will, mit einer und auch eine Nähe spürt, mit diesem Mann auf sexuell verbunden zu sein, sich noch halten muss, sich zurückhalten muss, denn sie ist ja eines dieser Frauen, die ja nichts wissen, die nicht rumgekommen sind, die nicht die Welt erfahren haben, denn sie ist nicht eine von diesen Frauen, die verdorben sind, die sich nur nach Sex sehen, nein, sie ist jene, die mehr will, die mehr eine Verbundenheit will, eine Verbundenheit mit jedem anderen und sich und die sich danach sehnt. Und Ernst stellte sich vor, sie mit beiden Händen festzuhalten, ihren Kopf festzuhalten, ihre Augen zu fixieren. Siehst du mich? Ihr zu vermitteln, mit ihr so verbunden zu sein für den Augenblick und diesen Augenblick festzuhalten. Festzuhalten in dem er spürt durch ihre Augen, spürt durch ihre Atmung, dass ihr Herz rast, dass ihre Lippen zittern vor dem, was kommt, zittern vor dieser Gefühlsflut, dass sie überkommen wird, dass gerade diese Flut auf ihr Herz abzielt, sie umschlingen wird, sie sich mit ihr verbinden wird und sie nicht mehr loslassen wird, dass dieser Wille, dieser Reiz nicht mehr zurückhaltbar ist, sich nach ihr sehnt, dass sie sieht, dass sie versteht, dass Ernst erregt ist, dass sie versteht, dass er mit ihr zusammen sein will, dass sie versteht, dass er schon an sie gedacht hat, dass er sie auserwählt hat, dass sie etwas ganz Besonderes für ihn ist und dass sie sich auch durch ihn sehen muss, dass sie sich durch seine Erektion sehen muss, dass sie sich sieht, was sie für ihn ist, dass sie ihn in seinen Augen wahrnimmt, in seine Atmung wahrnimmt, in seinem Herzschlag wahrnimmt, in seinen Händen wahrnimmt, die sie umschlingen, die sie festhalten, dass sie für ihn etwas ganz Besonderes ist, dass sie seine Erektion spürt, dass sie versteht, dass er sie jetzt gefangen hat und dass sie nichts anderes mehr tun kann, dass sie davon nicht mehr loskommt. Das ist eine Verbindung, tiefe emotionale Verbindung. Und dieser Moment, in dem sich die beiden dann tief in die Augen blicken, dieser Moment der Verständigung indem sie wissen, spüren, dass sie miteinander verbunden sind, indem vielleicht diese magnetische Anziehungskraft der Mittelpunkt ihrer Welt ist, vielleicht auch des ihren einzelnen Universums, dass man nun kurz davor ist, sich die Kleider vom Leib zu reißen und sich für immer zu verbinden, dass man nicht mehr aufhören kann, sich gegenseitig zu küssen, dass man so von dieser Macht, von dieser Kraft, von diesem Gefühl überkommen wird, dass man sich nicht mehr unter Kontrolle hat, dass man nicht mehr Herr über seinen eigenen Körper ist, sondern nur im Verlangen lebt, für dieses Verlangen lebt, dass dieses Verlangen nun hervorkommt wie ein Ventil, dass den ganzen Strom nicht mehr zurückhalten kann, das nur sich verbinden will, dass nachdem es das gefunden hat, womit es sich verbinden kann, es nicht mehr zurückzuhalten ist. Ernst dachte an Desiree, an diese wunderschöne Frau mit Hoffnung. Sie könnte vielleicht, hätte vielleicht diejenige sein sollen, die, mit der er wirklich dieses Gefühl empfand, dieses Gefühl des Besonderen, dieses Gefühl, dass jedem, der mit dem er zusammen ist, jedem, der spürt, eine besondere Genugtuung gibt, dieses Gefühl, dass man etwas Besonderes erfahren hat, dass man nicht so ist wie jeder andere auch, dass man nicht ein Teil des Objektes ist, dass man nicht nur eine Zahl von vielen Objekten ist, sondern etwas ganz Besonderes erlebt hat, etwas ganz Besonderes, das sich auf seinen ganzen Körper eingeschrieben hat, dass man sich mit den Augen eines anderen sieht, dass man eben mit den Augen eines anderen sich selbst so wahrnimmt, wie man für denjenigen jemanden ist. Ein Reiz, eine Erektion, eine Fantasie, eine sexuelle Fantasie, dass man für jemanden ein sexueller Genuss ist, dass derjenige schon feucht wird, dass sie feucht wird, wenn sie ihn nur sieht, dass sie mit ihm verbunden sein will, dass sie Sex mit ihm will und nur mit ihm, dass er etwas ganz Besonderes für sie ist und dass sie ihn umschlingt, seinen Körper umschlingt, dass sie ihn durch seinen Körper kennt, dieser Körper, der er ist, dass sie ihn somit fixiert, dass sie ihm somit eine Bestätigung gibt, eine Bestätigung, dass er der Mann ihrer Träume ist, dass er dieser Ernst ist, dass er mit seinem Gesicht und mit seinen Gedanken identisch ist, dass sie ihn begehrt, dass sie mit ihm zusammen sein will, dass sie sich von seinem Verstand, von dem, was er zu ihr gesagt hat, wer er ist und mit dem sie ihn kennt, sieht mit seinem Körper, dass das für sie ein und dieselbe Person ist, dass sie mit ihm dadurch verbunden ist, dass sie, wenn sie seine Lippen küsst, wenn sie mit seinem Körper verbunden ist, dass sie mit ihm verbunden ist, dass es kein anderes mehr gibt, keine Trennung zwischen seinem Verstand, zwischen seinen Gedanken und dem, was der Körper über ihn sagt. Und er stellte sich das vor, wie es wohl wäre, diese Vollkommenheit mit Desiree zu fühlen, diese Verbindung nicht nur mit ihr, sondern auch mit seinem Körper, mit seinem Verstand und wie es wohl wäre, wenn er eben sich selbst durch seinen Körper erfahren würde. Und Desiree war empfänglich für ihn. Desiree sah ihn von Anfang an. Desiree war etwas Besonderes. Desiree folgte ihm mit ihren Augen. Er hatte etwas Magnetisches für sie. Magnetisches, weil er eben der Vorstandsvorsitzende vom Pluma-Konzern war. Desiree hatte schon sehr früh das Bedürfnis gehabt und auch gelernt, dass man von Macht angezogen sein wird. Dass Macht auch mit jemandem zusammen zu sein etwas extrem Erregendes ist. Eine soziale Position. Und sie sah Ernst als diesen starken Mann. Als diesen starken Mann, der sehr viel Verantwortung auf sich hatte. Der den Pluma-Konzern leitet. Der Verantwortung für so viele Menschen hat, Familien und deren Zukunft. Dass dieser Mann durch seine Verantwortung etwas ganz Besonderes ist. Etwas Besonderes, das begehrenswert ist, mit dem sie zusammen sein will und von dem sie auch erregt ist. Und mehr begegneten sie einander. Desiree als Sekretärin ließ keine Gelegenheit aus, um in der Nähe von Ernst zu sein, um sich ihm zu zeigen, um sich ihm verständlich zu machen, dass sie ihn begehrt, dass sie mit ihm zusammen sein will. Und Ernst fiel das auf. Ernst sah sie. Und er war auch von ihr begehrt. Er war von ihr umschmeichelt. Und mehr gewöhnte er sich an den Gedanken, wie es wohl sei, mit ihr zusammen zu sein, dir diesen Körper, diesen wunderschönen Körper zu besitzen. Und er wusste auch, wie andere Männer im Büro und um ihn herum Desiree mit den Augen auszogen, mit ihr zusammen sein wollten, sie besitzen wollten. Und wie wohl der Gedanke sei, wenn jeder wüsste, dass Desiree diese wunderschöne Frau die seine wäre. Wenn ein Mann im Wissen sein kann und da voll Zuversicht sein kann, dass diese wunderschöne Frau nur ihm gehöre und dass alle anderen Männer wüssten, dass sie ihm gehöre. Ernst, für Ernst war dieser Gedanke dann derjenige, der einen zu etwas Besonderem machen würde, der sich dann im eigenen Körper abspielen würde, man dann voller Stolz herumstolzieren würde, dass man eben der Liebhaber dieser Frau ist, dass diese Frau von einem erregt wird, dass diese Frau sich sehnt, mit ihm zusammen zu sein, dass diese Frau sexuell ihn begehrt. Für Ernst war das der Gedanke. Und das war vielleicht der Moment, der ihn dann anders macht, der ihm dieses Gefühl gibt, dieses Gefühl, etwas Besonderes zu sein, dieses Gefühl, mehr als nur das, was scheint, mehr als nur das, was sein Körper der Welt abgibt, von sich selbst abgibt, diese Fassade, hinter der nichts wirklich zu sein scheint, hinter der nur Leere zu sein scheint oder etwas Unbestimmtes, das man so der Welt nicht zeigen kann. Nicht, weil man sich dafür schämen würde, sondern weil man davon nichts weiß, wie man ist. Und man dann verspürt, als ob man nur in solchen Emotionen leben würde, als ob man nur von Moment zu Moment leben würde und in diesen Momenten leben würde, als ob man sich selbst so nicht wirklich kennen würde, als ob diese Emotionen etwas ganz anderes sind von dem, was man der Welt von sich zeigt, wie man lebt, wie man arbeitet, immer professionell zu sein, immer derjenige zu sein, der alles unter Kontrolle hat, der weise ist, der intelligent ist, der immer vernünftig handelt. Und dahinter stecken aber andere Emotionen, andere Gedanken, die auch ein Ich sind, die auch wir sind, die auch immer Begehren leben, die auch mit jemandem zusammen sein wollen, die nicht unbedingt einfach nur das Gute und das Verantwortliche machen wollen, die nicht immer nur danach sich sehnen, verantwortungsbewusst zu sein, die auch mal über die Stränge schlagen wollen, die auch sich selbst vergessen wollen, die auslassen wollen. Und das scheint ein Eigenleben zu haben. Ein Eigenleben, das von der Fassade, die wir in die Welt legen, von der wir wollen, dass jeder uns sieht, dass wir diese Fassade und diese Emotionen voneinander trennen. Und diese Emotionen, dieses Ich, dieses Gesicht so keine wirkliche Gestalt hat. Und wir nicht wissen, wie wir mit dem umgehen sollen. Und wir dadurch auch nicht uns selber erfahren, uns selber so und wie wir sind, wie wir auf andere wirken, wie wir wohl sind, wenn wir in Team sind. Sind wir anders? Sind wir ganz anders von dem, wie wir uns geben, und müssen auch notwendig anders sein von dem, wir uns geben, von der Art und Weise, wie wir uns sehen, wie wir in der Welt stehen. Denn es ist ja nichts anderes als eine Fassade, so wie wir in der Welt stehen. Und für Ernst war es dieser Gedanke, dass er, wenn er mit Desiree zusammen sein kann, dass er sich selbst entdecken würde, dass diese Emotionen, dieses Begehren, diese Gefühlsduslerei, die er davor alles abgetan hat, dass er das alles mit sich verbinden kann, dass dieses Begehren, diese Emotionen, die er hat, dass er das mit seinem Leben und mit seinem Alltag verbinden kann, dass er in den Augen einer schönen und verständnisvollen Frau diese Widersprüche völlig aufheben könnte, dass er zusammen sein kann, mit ihr eines vereint. Und mehr begegnete er Desiree. Mehr und mehr wollte er mit ihr zusammen sein. Und er gab ihr auch zu verstehen, dass er mit ihr zusammen sein will, dass er sie begehrt, dass er sie will. Und so fing es an, langsam und doch, bis sie miteinander verbunden waren, bis sie eines Tages alleine im Büro waren. Desiree, die auf diesen Moment gewartet hat, die mit ihm zusammen sein wollte, die es auch schwer fand, irgendwie den Anfangsschritt zu machen, denn als Frau will man nicht unbedingt als diejenige gekannt werden, als diejenige, die es scheinbar sich jedem nächst besten an den Hals wirft. Man möchte bedenklich sein, man möchte nicht als diejenige verstanden werden, die nur das eine will. Nein, man ist zurückhaltend, man ist abwägend, man darf dem Mann nicht das Gefühl geben, dass man so mir nichts, dir nichts, alles einfach über Bord werfen würde für ihn, sondern man wägt alles klug ab. Man ist vernünftig, man ist nicht dämlich. Man hat einen gewissen Standard. Einen Standard, den man wehren will, den man beschützen will und auf dem man viel Wert legt, etwas Besonderes zu sein. Man ist nicht jede dahergelaufene Träne, Trampel. Man ist mehr. Und man möchte auch so wertgeschätzt werden. Wertgeschätzt werden, dass man etwas Besonderes ist und nicht einfach austauschbar ist. Das ist ja das Schwierigste und das Unerträglichste, dass Männer glauben, am Ende ist eine Frau doch nichts anderes als Vagina und Busen, dass es mehr dahinter ist. Das Schwierige, das verständlich zu machen. Und Desiree hatte das schon sehr früh verstanden, dass mehr dahinter steckt. Oder dass man zumindest andere glauben lassen muss, dass mehr dahinter steckt. Dass mehr, dass man mehr ist. Dass man emotional Gefühl ist, dass das, was man sieht, bei weitem nicht das ausmacht, was man spürt, was dahinter ist. Diese Gefühle, dieses Ich, was sich dann in Augenwinkel versteckt und was von jedem erst entdeckt werden muss. So war Desiree vorsichtig, gewesen, hat sich vorsichtig Ernst angenähert, immer langsam, sodass er auch versteht, dass sie keine gewöhnliche Sekretärin ist, nicht eine Frau ist, die einfach so austauschbar ist, die nicht einfach so sich nach einem Chef sehnt. Sie hat genug Verehrer, sie kann es sich aussuchen. Eine Frau, die weiß, dass sie schön ist. Eine Frau, die weiß, dass sie von anderen Männern begehrt wird. Doch mehr und mehr konnte sie sich dem auch nicht wehren. Mehr und mehr spürte sie denn diese Anziehungskraft zu Ernst. Und dann, eines Abends, wo sie allein im Büro waren, kam es dann dazu, sie näherte sich ihm. Er saß am Tisch. Er musste noch über einige Zahlen drüber schauen. Desiree wartete auf ihn. Sie wartete auf ihn mit in verständiger Zuversicht. Sie mehr und mehr verstand, dass auch er sie wollte. Und sie wartete auf ihn. Wartete auf ihn, bis er fertig war. Er kundigte sich immer nach ihm. Wir sind hier gemeinsam da drin. Ich stehe mit dir. Ich bin mit dir. Auch wenn es Nacht ist. Auch wenn alle schon gegangen sind. Auch wenn andere jetzt sich irgendwo irgendwie einen schönen Abend noch machen. Und du bist hier alleine. Alleine musst noch über diese ganzen Zahlen drüber schauen. Musst noch alle Zahlen durchgehen. Du hast so viel Verantwortung auf deinen Schultern. Du musst dich um alles kümmern. Aber ich bin da für dich. Ich bin hier für dich. Du bist hier nicht alleine. Alles, was du brauchst, ich kann für dich da sein. Und sie fragt ihn auch immer zu, ob er etwas braucht, ob sie ihm helfen kann. Ihm gefielen diese Fragen, diese Fürsorge. Jeder hatte Ernst das Gefühl gegeben, dass es als selbstverständlich war. Ernst, der die Firma von seinem Großvater übernommen hatte. Jeder wollte nur, dass er funktioniert, dass er wie ein Roboter das fortsetzen kann, was sein Großvater aufgebaut hatte. Niemand hatte sich wirklich um sein Befinden gekümmert. Niemand hatte ihm auch gesagt, dass die Arbeit eines Chefs schwierig ist, dass es kräfteraubend ist und dass man auch Überstunden machen kann, dass man nicht immer alles delegieren kann, dass alles, sogar wichtige lebensentscheidende Entscheidungen und Fragen auf einem zukommen, dass die an einem liegen bleiben, dass die auf dem Arbeitstisch liegen bleiben und dass man mit diesen Entscheidungen allein ist, dass man alleine sich darüber abwetzt. Niemand hat ihm das gesagt und es tat gut, mit jemandem zusammen sein, der sich um einen sorgte, der sich mit jemandem verbündete. Und Desiree war für ihn da. Sie war mit ihm da. Und mehr begehrte auch er sich. Mehr und mehr wollte er auch mit ihr zusammen sein. Mit dieser wunderschönen Frau. Diese wunderschöne Frau, die es scheinbar versteht, die wiederum durch diese Fassade durchsehen kann, die ihn sehen kann. Diesen Mann, der sich doch nach mehr sehen, der es nicht benennen kann, der nicht weiß, was er ist, der nicht weiß, der immer noch nicht seine Gefühle und Emotionen wahrgenommen hat, der aber sich nach ihr sehnt, der mit ihr zusammen sein will und sie scheint verständig zu sein. Und Ernst glaubte, dass er in ihrer Gegenwart natürlich sein kann, auch wenn er nicht genau wusste, was das sei, natürlich zu sein, so wie ich zu sein. Zu sehr und zu lange hat er sich verstellt. Zu sehr und zu lange hat er diese Rolle gespielt, diese Rolle des Chefs, diese Rolle des Mannes, der so viel Verantwortung übernimmt, der das Leben anderer in der Hand hält und nicht damit leichtfertig umgeht, der notwendigerweise immer das Richtige tun soll, der, von dem man so viel erwartet und der im Grunde nichts anderes tun kann, als diesen Erwartungen zu entsprechen, niemand zu enttäuschen und zu versuchen, dass sich niemand von einem abwendet. Und das alles hatte über Jahre seinen Preis verlangt. Seinen Preis, dass man nicht mehr zu sich selber fand, nicht mehr ein und er selbst sein konnte. Von klein auf hat ihn sein Großvater dahin erzogen, dass er irgendwann diese Firma übernimmt, dass er irgendwann etwas Bemerkenswertes schafft, dass der Mensch in Taten sich ausdrückt. Dieses Haus, dieses Museum, in dem er aufgewachsen ist, mit all den Geschichten von seinen Vorfahren, die etwas Bemerkenswertes geschaffen hatten, die hatten immer noch einen großen Einfluss auf ihn, einen Einfluss, dass er auch dem Genüge tun muss, dass er auch etwas Bemerkenswertes schaffen muss. Und das, so wie sein Großvater es gesagt hat, etwas Bemerkenswertes zu schaffen, fängt alles im Kopf an. Und es fängt auch damit an, dass man Opfer gibt, dass man bereit ist, zu opfern. Alles, was vielleicht einen auch zum Menschen macht. Doch hier mit Desiree damals in dem Büro, da war alles anders. Es war alles bedeutend. Es war dieses Knistern, das für ihn so viel Anziehungskraft hatte. Dieser Moment, wo er einfach er selbst sein konnte, sich selbst entdecken konnte, etwas Besonderes mit ihr zusammen sein sollte. Dann, es war schon sehr spät im Abend. Ernst war schon erschöpft. Desiree kam ins Büro. Sie war nun entschlossen. Jetzt war der Moment da. Jetzt ist er schon erschöpft. Jetzt braucht er mehr denn je jemanden, der für ihn da ist, der ihn tröstet, der ihm hilft, dabei zu verstehen, dass er nicht mehr allein ist, dass sie sein Licht im Dunkeln ist, dass er sich auf sie verlassen kann, dass er mit ihr zusammen sein kann, dass er eine verbindende Tat, mit der er gemeinsam durch die Nacht gehen kann. Sie stand für eine Weile an der Tür. Sie beobachtete ihn immer noch über die Zahlen gebeugt, immer noch Zahlen drücken. Sie näherte sich ihm langsam, so langsam, aber immer mit Zuversicht. Sie wollte, dass er ihre Grazie, ihren Gang, ihre Schönheit bewundert, denn sie hatte immer noch Angst. Es hätte auch alles Einbildung sein können. Es hätte auch alles nur Höflichkeit sein können. Er ist eben nett. Er wurde auch immer als nett bezeichnet, der immer ein gutes, höfliches Wort für jeden hat. Noch Unsicherheit hatte sich in Desiree aufgetan. Sie war sich nicht mehr sicher. So war, und das spiegelte sich auch in ihrem Gang nieder. Langsam, vorsichtig näherte sich ihm, versuchte aber immer noch weiblich zu sein, graziös zu sein, für ihn da zu sein. Ernst bemerkte diese wunderschöne Frau. Diese Frau, die ein wunderschönes Gesicht hatte, die Reize ausstrahlte, die so eine Wärme ausstrahlte, die in diesem Abendlicht für ihn da war. Und er spürte mehr und mehr, dass diese Frau ihn wollte, dass diese Frau mit ihm zusammen sein wollte. Und er spürte damals in der Nacht, wo er alleine in seinem Büro saß, wo er diese Zahlen überblickte, alles erschöpft für ihn war, alles das selbe für ihn war, das öde Leben war. Wie viele Jahre seines Lebens hat er nichts anderes getan als Zahlen gedrückt und hatte nie den Menschen dahinter gesehen, nie Emotionen gesehen, sondern nur Zahlen, nur sich selbst durch Zahlen verstanden. Und welchen Unterschied macht es dann, mit jemandem zusammen zu sein, mit emotional mit jemandem verbunden zu sein, jemanden aus Fleisch und Blut zu sehen, jemanden vor sich zu sehen, der begehrenswert ist, der auch dieses Gefühl einem vermittelt, dass man etwas Besonderes ist, dass man sich nicht hinter den Zahlen verliert und zu verlieren scheint, dass das Leben so eine Bedeutung hat, dass es mehr ist als nur diese Zahlen. Und mehr spürt Ernst, dass es einen Unterschied zwischen der Welt in Zahlen gibt, in der Mathematik gibt und dort draußen, dass dieses da draußen, diese Fleisch gewordene Welt, diese Welt mit Reizen, mit Begehren, mit Erektionen, mit Lust, dass die auf ihn wartet, dass die dort draußen ist und dass das Leben zu kurz ist, dass man es an diese Momente verschwindet, dass man alleine im Büro ist, alleine und sich fragt, wie wohl das und jenes sich anfühlen würde, wie wohl sich die Lippen von Desiree anfühlen würden, wie es wohl anfühlen würde, mit ihr verbunden zu sein, sie zu umschlingen, sie in seinen Händen festzuhalten, sie und ihren Kopf festzuhalten, ihr Begehren festzuhalten, alles auf sich zu richten, wie es wohl sich anfühlen würde für diese Frau, der begehrenswerte Mann zu sein, wie es sich wohl anfühlen würde für diese Frau, das Zentrum ihrer Welt zu sein, für sie zu sorgen, mit ihr zusammen zu sein, neben ihr aufzumachen, mit ihr verbunden zu sein, sie festzuhalten, ganz an sich zu drücken, sie zu hören, ihre Stimme zu hören, die den eigenen Namen sagt, aber ihn so sagt, als ob man ihn begehren würde. So sagt, als ob man das der wichtigste Mensch in ihrem Leben wäre. So sagt, so betont, also als wie kein Name in ihrer Welt betont wird. Etwas dadurch, man etwas Besonderes für sie ist. Dadurch man auch in ihren Gedanken etwas Besonderes ist. Dass sie Erfahrungen und Erlebnisse mit einem hat, die sie mit niemand anderem hat. Dass er in ihrem Kopf ist, durch diese Erfahrungen und Erlebnisse lebt. Dass er in ihr ist, dass er mit ihr verbunden ist. Und welche Veränderung das alles ist zu den Zahlen in der Welt, zu den einfachen Objekten, zu denen er steht, von denen er distanziert und sogar verloren scheint. Als ob er die Welt so nie wirklich wahrgenommen hätte, sie nicht auf seiner Haut, auf seinem Körper gespürt hätte, sodass er die Welt so nie umschlungen hätte. Und mehr spürt Ernst, dass er in seinem Leben, in seiner Welt etwas vermisst, etwas Wichtiges, etwas, was er sich so sehr sehnte, mit jemandem zusammen zu sein, mit jemandem verbunden zu sein.